Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir als Familie vor dich kommen können. Und Vater, unser Hunger ist, unser Wunsch ist, dich zu erkennen. Vater, wir bitten dich, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst gibst. Erleuchte unsere Herzensaugen. Erleuchte unsere verfinsterten Herzensaugen. Auf dass wir wirklich das Volk sind, was seinen Gott kennt. Und das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Daher kommen wir zu dir mit einer demütigen Haltung, mit einer Haltung, dass wir bedürftig sind nach deinem lebendigen Wort, dass wir bedürftig sind nach der Offenbarung deines Geistes, dass wir bedürftig sind danach, dass du uns begegnest. Und Herr, wenn wir heute dieses Thema, was du mir aufs Herz gegeben hast, besprechen, Herr Jesus, nimm alle Furcht, alle Angst von uns und nimm uns hin in eine tiefere Ebene der Erkenntnis Gottes. Auf eine tiefere Ebene der Furcht Gottes. Und Jesus, wir wollen nicht weglaufen vor dir. Wir wollen auch keinen Anstoß nehmen an dir und an dem, wie du handelst. Halleluja. Amen. Okay. Als Gott mir dieses Thema, was wir heute besprechen, mal aufs Herz gelegt hat, war mir nicht bewusst, dass heute so viele Gäste da sind. Das sind ja heute doppelt so viele als sonst. Und deshalb habe ich heute Morgen und auch gestern ziemlich einen sehr starken inneren Kampf gehabt. Und meine Frau und Felix haben mich ermutigt und haben gesagt, wir denken, dass es dran ist und dass es wichtig ist. Und ich musste schließlich die Entscheidung treffen, dass es mir egal ist, was ihr denkt. Nicht, dass ihr mir als Person egal seid oder dass es mich nicht interessiert, was ihr denkt. Aber ein Verkündiger im apostolischen Sinne muss predigen wie vor dem Angesicht Christi. Nicht vor eurem Angesicht, sondern vor dem Angesicht Christi. Und wenn Gott mir Gnade gibt, dann werde ich das heute auch tun können. Und am Dienstag, am 27. Januar, war der 70. Jahrestag, der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und ich möchte eine Botschaft über dieses Thema Holocaust oder Shoah bringen und aus biblischer Sicht erläutern, was das Ganze bedeutet und wo Gott in dem Ganzen steckt. Ich weiß, dass das nicht, vielleicht nicht theologisch 100% alles auf die Goldwaage gelegt werden kann, was ich heute sage. Und das möget ihr mir vergeben. Ihr dürft anderer Ansicht sein. Aber Gott hat mir das aufs Herz gelegt und ich denke, Gott hat mir auch Dinge gezeigt, die wichtig sind. So, diese Botschaft heute heißt, das ist der wenige Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist der Titel, Erkenntnisse und Lektionen durch den Holocaust für die Menschheit, erstens, für die Juden, zweitens, für die Deutschen, drittens, und für die Christen, viertens. Erkenntnisse und Lektionen und daraus resultierende Konsequenzen aus dem Holocaust. Für die Menschheit, für die Juden, für die Deutschen und für uns als Christen. Okay. Ursprünglich hatte ich noch geplant, ein Video zu zeigen, wo ein ehemaliger Häftling, der im Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau gearbeitet hat, interviewt wird, aber ich hatte dann den Eindruck, darauf zu verzichten, um, sage ich mal, nicht am Thema vorbeizukommen, um nicht abzulenken von dem, worum es heute geht. Und zwar ist das Ziel dieser Botschaft soll sein, dass wir eine tiefere Ebene der Erkenntnis Gottes bekommen. Und lasst uns mal ganz zu Beginn in Römer Kapitel 12 die letzten drei Verse lesen, Wir wissen Römer 9 bis 11, Entschuldigung, Römer Kapitel 11, die letzten Verse. Römer Kapitel 11, Vers 33 bis 36. Wir wissen, das haben wir auf der Bibelschule gelernt. Schön, dass Anja heute hier ist. Sie kann mit mir mitleiden. Ah, Christoph ist auch da, ein weiterer, der mitleiden kann. Düsteren Bibelschulvergangenheit. Wir wissen, dass diese Kapitel im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, ganz speziell sich um die Juden und das Bündnisvolk Gottes drehen, thematisch. Und Paulus führt in drei ganzen Kapiteln aus, was es mit den Juden auf sich hat und wie das Wirken Gottes mit dem jüdischen Volk aussehen, wie das aussieht. Und diese letzten Verse sind von äußerster Wichtigkeit. Besonders wenn wir uns um das Thema Shoah drehen, dass wir diese vier Verse im Hinterkopf behalten. Ich lese ab Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm, hört genau hin, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wenn Paulus von Israel redet, von den Juden, redet er über die Gerichte Gottes. Und er sagt, wie unausforschlich sind diese Gerichte, wie unaufspürbar seine Wege. Es ist für unser menschliches Gehirn nicht möglich, diesem göttlichen Weg zu folgen, dieser göttlichen Erkenntnis, die sich uns da auftut, die sich uns da offenbaren will. Das kann unser Gehirn nicht ertragen. Und deswegen brauchen wir den Dienst des Heiligen Geistes, um Antworten zu finden und zu verstehen. Halleluja. Was bedeutet Shoah? Was ist der Holocaust? Was ist der Holocaust? Dieses Wort Shoah im Hebräischen und dieses Wort Holocaust bedeutet großes Unheil, großes Unglück. Holocaust bedeutet, dass damals in den 30er Jahren und 40er Jahren in den von Deutschland besetzten Gebieten Juden zuallererst diskriminiert wurden, ausgegrenzt wurden, ihrer Rechte beraubt wurden, dann gesammelt wurden in Judenlagern, in Judenhäusern, in Konzentrationslagern, konzentriert, ausgebeutet wurden durch Zwangsarbeit unter diesem mörderischen Motto Arbeit macht frei. So dass der an diesem Punkt, wir wissen, es ging ja noch weiter, aber an diesem Punkt war der Plan und die Strategie des von Nazi-Deutschland oder von diesen führenden Männern und Frauen Vernichtung durch Arbeit. Vernichtung durch Arbeit. Und selbst dieses Vernichtung durch Arbeit findet noch eine Steigerung in einem wirtschaftlich, bürokratisch, perfektionistischen Betrieb des Todes. Ich fange an zu zittern, weil wenn wir uns das vor Augen machen, was das bedeutet, ihr kennt die deutsche Perfektion, das deutsche Beamtentum. Und mit dieser Perfektion, mit dieser Genauigkeit, mit dieser Effektivität, nichts verschwenden, nichts vergeuden, alles muss genau auf das Ziel ausgerichtet sein. Mit dieser Perfektion, in dieser Kultur, fand ein gewaltiger Massenmord an Juden statt. Und nicht nur an Juden, das wissen wir, aber heute soll es hauptsächlich um das jüdische Volk gehen. so dass an einem Tag in Auschwitz-Birkenau 30.000 Menschen, an einem Tag 30.000 Menschen ermordet wurden. Und alles war perfekt abgestimmt. Und nicht nur ermordet, sondern ausgebeutet und beseitigt. So, das ist der Holocaust. Das ist der Holocaust. Und wir kommen auf diese Zahl von unglaublichen 6 Millionen getöteten Frauen, Männern, alte Männer, junge Männer, Kinder, Säuglinge. Und wir stehen da und können es nicht begreifen. Wir können es nicht fassen. Und wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Die erste Lektion, die wir betrachten wollen aus dem Holocaust, gilt für die ganze Menschheit. Arthur Katz hat ein wunderbares, oder was heißt wunderbar, das klingt ein bisschen makaber, ein Buch geschrieben, was ich sehr empfehlen kann. Das heißt, der Holocaust, wo war Gott? Und als Arthur Katz in den Ende der 40er Jahre in Konzentrationslager Dachau zu Besuch war, um es zu besichtigen, hat er gesagt, es gibt für mich die Guten und die Schlechten mehr. Es gibt nur noch die Bösen. Und ich bin einer von ihnen. Es gibt weder Gute noch Böse mehr. Es gibt nur noch Böse. Und ich bin einer von ihnen. Und das ist die erste Lektion, die wir lernen können aus diesem furchtbaren Ereignis. Lasst uns mal aufschlagen, Römer. Oder nein, beginnen wir zuerst in Mose. 1. Buch Mose, ich denke, es ist Kapitel 8. Wir beginnen bei Kapitel 6 und dann kommt Kapitel 8. Die erste Lektion aus dem Holocaust ist, dass es so etwas wie menschliche Gutheit nicht gibt. So etwas derartiges existiert nicht. Es ist eine Täuschung, eine Kopie. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, weil wir uns vorstellen müssen, in was für einer Umgebung oder was für Menschen das getan haben vor 70 Jahren, vor über 70 Jahren. Was für Menschen das getan haben. Deutschland ist ist das Land der Dichter und Denker, der Philosophen, derjenigen, die es am besten auf die Reihe kriegen. Die Aufgeklärten. Von Deutschland kommt so viel Innovatives, so viel Erstaunliches. Viele Philosophen aus allen Ecken kommen aus Deutschland. Und es gab keine gebildetere, keine intellektuelle, höhere Nation als Deutschland. Und genau diese Nation, genau dieses Volk, wenn ich sage bewusst Volk, wird zu einem Volk von Monstern. Und da ist die erste Lektion drin. So etwas wie gutes Menschsein gibt es nicht. Der Mensch in seiner besten, intellektuellsten, gut gebildetsten Form ist ein Mörder. Hat die Hölle verdient. In uns steckt das Monster. Lass uns mal lesen. In 1. Mose Kapitel 6. Vers 5. Also aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur Böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wir kennen die Geschichte. Kam erst letztes Jahr ins Kino. Der Mensch ist böse und Gott beschließt, den Menschen zu vernichten. Es reute ihn, er war innerlich so traurig, so in Trauer, dass es ihn innerlich gereut hat, dass er ihn erschaffen hat.
Und wir kennen das, die Flut kommt. Also Noah hat vorher die Arche gebaut, alle Tiere rein, seine Söhne, die Frauen der Söhne sind auch mit drin. Und dann in Kapitel 8 geht die Flut zurück und sie landen auf diesem Berg Ararat. Und dann schließt Gott einen Bund mit den Menschen. Ich lese mal Vers 20 und 21, Kapitel 8. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen und des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Und ich will künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Man könnte denken, okay, Gott sieht die ganzen bösen Menschen, er schickt die Flut, bringt die alle um und dann sind nur noch die Gerechten da. Aber das Urteil über die Menschheit ist immer noch das gleiche gewesen. Gott sagt, ich werde keine Flut mehr schicken, obwohl es immer noch genauso ist wie vor der Flut. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da ist nichts Gutes. Lass uns Psalm 51 aufschlagen. Oder erstmal Psalm 14, bitte. Vers 1. Danach spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und jetzt lass uns Psalm 53 aufschlagen. Psalm 14 und Vers 53 sind identisch. Zu großen Teilen. Das ist der einzige Psalm, der innerhalb der Psalmen wiederholt wird. Ich lese ab Vers 2. Danach spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheuliche Frevel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut im Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Es gibt keinen, der Gutes tut. Das menschliche Herz ist verdorben, verdorben, verdorben. Die Welt war schockiert, als, das ist schon einige Jahre her, als das sogenannte Auschwitz-Album gefunden wurde. Das war ein Fotoalbum von SS-Männern oder von einem SS-Mann, der in Auschwitz gearbeitet hat. Und es zeigt Fotos von ihrer Freizeit. Und in diesem Auschwitz-Album, das kann man sich im Internet alles angucken, die ganzen Bilder, sehen wir, wie sie da Arm in Arm stehen und lachen und ihre Freundinnen im Arm haben und gemeinsam Beeren pflücken und die essen und halt so das tägliche normale Leben genießen. Und ein Kilometer weiter weg passiert der tägliche Massenmord. Das waren die Männer, die an der Rampe standen, als die Viehwaggons einrollten. Und alle Menschen, die öffneten diese Viehwaggons, die waren teilweise schon wochenlang unterwegs, nicht einmal geöffnet zu werden. Und sie öffneten diese Viehwaggons und die ersten Leichen fielen schon raus. Und dann mussten sich alle hinstellen und dann gab es die sogenannte Selektion. Ein Begriff aus der Darwinschen Evolutionslehre. Was für ein Stolz, was für eine Vermessenheit. Und da wurde eingeteilt zwischen Juden, die man noch, oder Menschen, die man noch ausbeuten kann, die noch Arbeitskraft besitzen, und dann die anderen. Kinder, Alte, Frauen, Männer, die krank waren, die wurden alle auf die andere Seite gestellt. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich denke, ich sollte das erzählen, und dann wurden die einen weggeführt, und dann mussten sie da diesen Weg lang gehen, an den Gleisen lang, rechts abbiegen und geradeaus gehen. Und da war ein unterirdischer Bau. Und in den konnte man von oben reingehen. Und alles immer unter den Worten, schnell, schnell, marsch, los, los, ab. Und dann kamen sie in einen großen Raum, und da war ein Raum vielleicht doppelt so lang wie dieser hier, aber genauso breit, würde ich sagen. Und da waren Bänke rechts und links und darüber Haken mit Nummern. Und es hingen Schilder an der Wand, eine Laus, dein Tod. Reinlichkeit, Sauberkeit, was auch immer da für Sprüche an der Wand hingen. Und dann wurde gesagt, jetzt zieht euch alle aus, ihr müsst alle gewaschen und desinfiziert werden. Und danach geht es ins Arbeitslager. Und die haben sich ausgezogen, ihre Kleidung an die Haken gehangen. Und diese Haken hatten Nummern. Das heißt, sie dachten, ich merke mir meine Nummer. Ich hole mir meine Kleidung danach wieder. Und dann hieß es, alle in diesen Raum rein. Und dieser Raum war nochmal genauso groß, also ich, ja, da musste ja die Menschen fassen. Und dieser Raum wurde vollgestopft mit Menschen. Vollgestopft mit Menschen. So dass man dicht an dicht stand, vollgestopft mit Menschen. Und dann wurde die Tür zugeschlossen und das Licht ging aus. Und ein SS-Mann, der oberhalb dieses unterirdischen Gebäudes stand, hat ein Rohr geöffnet, sodass quasi ein Lichtstrahl durchkam. Und dieses Rohr war so gestaltet, war ein Metallgitter, ein rundes Metallgitter. Und er hat diese Dose mit Zyklon, ein Rattenvernichtungsmittel, geöffnet und da reingeworfen und zugemacht. Und in diesen Gaskammern haben sich die schrecklichsten Szenen abgespielt. Wenn man sich das anguckt, wenn ihr das tragen könnt, diesen Film anzugucken von Claude Lanzmann, der hat eine Dokumentation gedreht, wo er nur mit Überlebenden, Zeugen und Tätern spricht. Und dieser Film geht 9 Stunden lang. Und das ist so skurril, ja. Er interviewt zum Beispiel diesen einen Mann, der da in diesem Sonderkommando gearbeitet hat, und er beschreibt da, was er gesehen hat, wenn er diese Türen aufgemacht hat. Und wenn dieser Prozess vorbei war, kamen schon die Nächsten wieder unten in diesen Raum rein. Und so lief es den ganzen Tag. Besonders als über 500.000 ungarische Juden ermordet wurden. Es ist eine unvorstellbare Hölle. Und das alles begangen von Männern, die am Sonntag in die Kirche gehen. Von Männern und Frauen, die denken, sie tun das Richtige. Von einem Mann, der Lagerkommandant Rudolf Höss, der am Ende gefragt wurde, der in seinen Memoiren geschrieben hat im Gefängnis, was hätte ich anders gemacht? Der gesagt hat, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Da ist kein guter Mensch. Da ist kein guter Mensch. Und das war übrigens nicht so nur in Auschwitz. Es gab Treblinka, es gab Sobibor, es gab Belzec, Chełmno im heutigen Polen alles, wo zu Hunderttausenden Juden umgebracht wurden. Von Menschen, die gebildet, die intelligent waren. Ein ganz wichtiger Beweis für diesen Massenmord ist die Aufnahme der Posener Rede von Heinrich Himmler. Und alle wussten eigentlich schon, der Krieg ist vorbei, aber die haben sich in Posen versammelt Und Heinrich Himmler hat gesprochen und das wurde aufgenommen und ist Gott sei Dank bis heute erhalten. Und er redet da von den Tugenden eines SS-Manns. Und wie wichtig es ist, redlich und standhaft und männlich zu sein. Und dann sagt er, der wichtigste Test für diese Tugend, ob man mit Härte bestehen kann, ist, wenn man einen Berg von Leichen sieht. 100 Menschen, 200 Menschen, er redet das so, er sagt das, 300 Menschen, 500 Menschen. Und viele von denen, die zur SS gehörten, hat er gesagt, konnten das nicht standhalten. Aber die wirklich mannhaft und edel waren, die haben das geschafft. Da ist nichts Gutes im Menschen und dessen sollten wir uns bewusst sein. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Als Gott mir aufs Herz gelegt hatte und ich angefangen hatte, Dinge zu lesen, Dinge anzuschauen, hat er mir ganz schnell gezeigt, ich wäre dabei gewesen. Ich wäre dabei gewesen. In mir steckt das gleiche, dasselbe Monster. Ich habe genau dasselbe Potenzial. Und ob ihr es hören wollt, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ihr habt das auch. Und das, meine lieben Geschwister, ist der Grund, weshalb wir einen Erlöser brauchen. Das ist der Grund, weshalb wir einen Erlöser brauchen. Der uns erlöst, nicht nur von unserer Schuld, sondern der uns erlöst von diesem Leib des Todes. Die Erkenntnisse und die Lektion aus dem Holocaust für die Menschheit ist, wir brauchen einen Erlöser. Wir können uns selbst nicht retten. Ich merke ja, die Zeit, die sitzt mir im Nacken. Erkenntnisse und Lektionen aus dem Holocaust für die Juden. Dazu möchte ich etwas vorlesen aus diesem Buch von Arthur Katz. Ja, ein ziemlich langes Zitat von einem berühmten jüdischen Philosophen, der heißt Emil Fackenheim, abgedruckt. Und ich will vorlesen, was dieser Emil Fackenheim zum Holocaust sagt. Es gibt in der, noch ganz kurz vorher, es gibt in der theologischen Welt eine Begrifflichkeit, und zwar heißt es da, Theologie nach Auschwitz. Das ist ein richtiger Fachbegriff, das ist wie so eine Art Fach, was man belegen kann. Und wo es darum geht, ja, wie bringen wir das zusammen? Die Bibel, wie bringen wir das zusammen? Die Erkenntnis von einem Gott, der gut ist, mit Auschwitz, mit dem Massenmord, der passiert ist. Und dieser jüdische Philosoph nimmt hier Stellung dazu und wir werden gleich hören, was er sagt. Ich zitiere. Wie wir gesehen haben, waren auch schon die Rabbiner früherer Epochen gezwungen. Von dem biblischen Gedanken, um unserer Sünde willen wurden wir bestraft, Abstand zu nehmen. Wenn auch vielleicht noch nicht infolge der Zerstörung des Tempels durch Titus, dann doch gewiss als Reaktion auf die Paganisierung Jerusalems durch Hadrian. So dürfen auch wir, wenn auch nur vorübergehend, die biblische Lehre von der Bestrafung für Sünde aussetzen und es wagen, genauso wie die Rabbiner damals, unsere eigene Sündhaftigkeit entweder zu leugnen oder sie aus ihrem Bezug zu geschichtlichen Ereignissen herauszulösen. Beiseite legen jedenfalls müssen wir diese Lehre. Denn wie immer wir diese Lehre als Antwort auf Auschwitz auch drehen und wenden, so sind wir zur religiösen Absurdität und sogar zur Gotteslästerung. So wird sie zur religiösen Absurdität und sogar zur Gotteslästerung. Sollen wir den Begriffen Sünde und Strafe hier eine individuelle Bedeutung unterlegen? Welch eine gotteslästerliche Gedanke, wenn man bedenkt, dass sich unter den Opfern der Nazis mehr als 1 Million Kinder befanden. Sollen wir ihnen dann eine kollektive Bedeutung beimessen? Welch eine entsetzliche Vorstellung, wenn man sieht, dass es nicht die agnostischen, ungläubigen und reichen Juden der restlichen Welt waren, die am schlimmsten getroffen wurden, sondern vielmehr die ärmsten, die frömmsten und treuesten jüdischen Gemeinschaften. Wenn wir nun in unserem Schutz als letzte Hilfe zu der traditionellen Lehre Zuflucht nehmen, dass alle Israeliten in allen Generationen füreinander verantwortlich sind, so bleiben wir doch bestürzt und ratlos zurück. Denn nicht ein einziger der 6 Millionen starb, weil er oder sie versagt hätte, den Bund zwischen Gott und den Juden zu halten. Nein, sie starben alle, weil ihre Urgroßeltern diesen Bund gehalten hatten, wenn auch vielleicht nur dem Maß, dass sie ihre Kinder jüdisch erzogen hatten. Hier kommen wir an einen Punkt, wo die religiöse Widersinnigkeit dieser Annahme offen zutage tritt. Hier ist die Klippe, an der die Aussage, um unserer Sünde willen wurden wir bestraft, totalen Schiffbruch erleidet. Um das mal verständlich zu sagen, er sagt, wenn wir die Größe, diesen Umfang des Massenmordes von Auschwitz und Treblinka und all diesen Orten der Nazis sehen, dann ist es unvorstellbar, dass das ein Gericht von Gott ist. Und er sagt sogar, so wie das vorher Juden gemacht haben, so machen wir das jetzt auch. Wir leugnen unsere Sündhaftigkeit und wir verleugnen die Lehre vom Gericht Gottes über die Juden. Das ist nur allzu menschlich. Aber wie ich gesagt hatte, dass dieses Thema oder dieses Ereignis an sich soll uns in eine tiefere Ebene der Erkenntnis Gottes hineinführen. Es ist nicht die Antwort vor Bibelstellen oder vor den Geschehnissen und diesen Gedanken darüber wegzulaufen. Das ist nicht die Antwort. Das ist das, was viele Christen machen, was ich auch gemacht habe. Als wir auf Bibelschule waren, im ersten Schuljahr, ich weiß noch genau, ich hatte diesen Übersichtsplan, was die Themen sind, bei diesem Israel-Unterricht von Christa Egli. Und es gab 6 Einheiten und die 6. war Holocaust. Und zu dieser 6. Einheit ist es nie gekommen. Die hatten wir dann halt einfach nicht. Und so, also nicht, dass das Absicht war, aber das ist irgendwie mir heute so in Erinnerung gekommen, diese Angst vor einem Gott, der so etwas zulässt und nicht nur zulässt, sondern der auch damit ein Ziel verfolgt, der es mit Absicht zulässt. Diese Angst müssen wir überwinden. Und wir müssen uns den Fragen stellen, die der Holocaust aufwirft. Und die Antworten dafür finden wir in der Bibel. Die Antworten dafür finden wir in der Bibel. Lass uns mal 3. Mose Kapitel 26 aufschlagen. Ich lese mal ab Vers 14. Gott redet zu seinem Bündnisvolk. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, sodass die Augen matt werden und die Seele verschmachtet. Ihr werdet euren Samen vergeblich aussehen, denn eure Feinde sollen das Gesäte essen. Und ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet, und die euch hassen, sollen über euch herrschen und ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand jagt. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen um eurer Sünden willen. Und ich will euren harten Stolz brechen. Ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz, dass eure Kraft sich vergeblich verbraucht und euer Land seinen Ertrag nicht gibt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. Wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch 7-mal mehr schlagen, entsprechend eurer Sünden. Und ich will wilde Tiere unter euch senden. Was für eine treffende Beschreibung. Ich will wilde Tiere unter euch senden. Die sollen euch eure Kinder berauben und euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern und eure Straßen sollen öde werden. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will auch ich mich euch widersetzen und euch 7-fach schlagen um eurer Sünden willen. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundesrache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich auch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen und man wird auch das Brot nach dem Gewicht zuteilen und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will ich mich auch euch im Krim, so will ich mich auch euch im Krim widersetzen. Ja, ich werde euch 7-fach strafen um eure Sünden willen. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Und ich will eure Höhen vertilgen und eure Sonnensäulen abhauen. Und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen. Und meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich will eure Städte zur Ruine machen und eure heiligen Städte verwüsten. Und euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Und ich will das Land verwüsten, so dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, so dass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Und lasst uns jetzt noch in 5. Mose, Kapitel 28 lesen. Denkt dran, wenn Paulus über das Volk Israel redet, sagt er, wie unausforschlich deine Gerichte. 5. Mose, Kapitel 28, Abvers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sondern dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden. In allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst, um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Vers 25. Und der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf 7 Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche der Erde. Auf deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen. Und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit dem Geschwür Ägyptens und mit Beulen, mit Reuter und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang. Und kein Retter wird da sein. Du wirst dich mit deiner Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen. Du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird von deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden und du wirst keinen Retter haben. Gott legt in diesen beiden Kapiteln dem Volk Segen und Fluch vor. Und das Ganze ist eine Bündnissache. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Bund verstehen. Das Volk Israel ist das Bündnisvolk Gottes. Und dieser Bund hat, wie man sieht, Bedingungen. Und wenn das Volk Israel diesen Bund nicht hält, dann hat das Konsequenzen. Und das heißt, wir haben das gelesen in 3. Mose 26, dass Gott die Bündnisrache vollziehen wird. Die Bündnisrache wird er vollziehen. Bevor wir jetzt zu Paulus kommen im Römerbrief, lasst uns nochmal 5. Mose ein bisschen weiterblättern. In Kapitel 32 ist das berühmte Lied von Moses. Das Lied des Mose. Wurde Mose gegeben, und er sagt, unterweist die ganzen Kinder Israel, dass sie dieses Lied auswendig können und singen können. In Offenbarung 15 steht geschrieben, dass die Erlösten vor dem Thron Gottes das Lied des Lammes und das Lied Mose singen. Es scheint also ein sehr, sehr wichtiges Lied zu sein. Ich lese ab Vers 4. Er ist der Fels, vollkommen in seinem Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken. Ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird es dir verkünden. Deine Alten, die werden es dir sagen. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest, nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn aus der Wüste gefunden. Er umgab in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitet ihn, und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn auf die Höhen der Erde fahren, und er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen, und Öl aus dem harten Gestein. Ich lese weiter bei Vers 15. Da wurde Jeschurun, das ist ein Name für Israel, fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Göttern, die sie nicht kannten. Neuen Göttern, die erst vor kurzem aufkamen, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie, aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Das wird bis in die untersten Tiefe des Totenreiches hinabbrennen. Und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen. Ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern der Schrecken, den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Ich hätte gesagt, ich will sie wegblasen, will ihre Gedanken unter den Menschen ausrotten. Die Bibel ist eindeutig. Wenn den Juden etwas, oder zum alttestamentlichen Zeit, wenn den Juden etwas Schlimmes passiert ist, zum Beispiel im Buch der Richter, wenn die Feinde eingefallen sind und sie bedrückt haben, war das immer die Folge der Sünde der Juden. Die Bibel lässt keinen Zweifel, die Bibel lässt da keine Fragen offen. Und wir sind herausgefordert, so unvorstellbar das klingen mag oder sein mag, das auch auf den Holocaust zu beziehen. Der Holocaust war ein Gericht über das jüdische Volk. Lass uns mal Römerbrief aufschlagen, Kapitel 1. Wir müssen verstehen, dass Israel das Bündnisvolk Gottes ist. Das heißt, Gott richtet sich in seinem Handeln immer zuallererst an Israel. Das Heil kommt aus den Juden, hat Jesus gesagt. Und was Gott bei den Nationen tun will, tut er zuerst bei seinem Volk. Es ist so wichtig, gerade wenn wir den Holocaust betrachten, dass wir das verstehen, was es bedeutet, dass sie das Bündnisvolk sind. Und im Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17, berühmte Verse. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Die Juden sind das Bündnisvolk Gottes. Und was Gott Gutes tun will und was Gott für Gerichte bringen will, trifft zuallererst die Juden. Lass uns mal in Kapitel 3 vom Römerbrief lesen. Kleinen Moment. Ist, glaube ich, doch nicht Römer 3. Hat jemand in Elberfelder? Kann ich mal... Kapitel 2. Ich lese mal Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und jetzt beleuchtet er das. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Achtung, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Drangsal und Angst, die gerechte Strafe für diejenigen, die haben deine Bibel ausgeliehen. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, über jede Menschenseele. Jeder verdient das Gericht Gottes, die das Böse vollbringt, aber zuerst über den Juden. Das ist der Bund. Das ist der Bund. Der Bund bringt extremen, riesengroßen Segen. Aber der Bund bringt auch ein größeres Gericht und eine größere Verantwortung mit sich. Und uns bleibt keine andere Wahl, wenn wir uns mit der Bibel befassen und die Bibel uns ausreicht an Philosophie und klugen Gedanken, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass das Volk der Juden im Holocaust ein Gericht erlebt hat. Warum wurden sie gerichtet? Warum wurden sie gerichtet? Was ist denn ein echter Jude? Und da hat der Onkel Paulus auch was zu sagen. Was ist ein echter Jude? Wir bleiben im Kapitel 2. Ab Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Also er sagt hier, du nennst dich einen Juden. Und ich lese mal Vers 24 weiter. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Ich weiß, das mag in manchen Israel-Fan-Ohren diese Offenbarung über Israel nur auf einer emotionalen Ebene ergriffen haben, die können diese Offenbarung nicht fassen. Aber Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wahres Judentum, so wie Gott sich das vorstellt. Wahres Judentum, wahres Jude-Sein, nach Gottes Maßstäben, geht nur in Christus Jesus. In Yeshua HaMashiach. Jesus den Gesalbten. Wahrer Judaismus ist nur in Jesus zu finden. Deshalb ist unsere Religion keine christliche Religion, sondern es ist eine göttliche Religion. Und jeder Jude ist gerufen, nicht christlich zu werden, sondern jeder Jude ist gerufen, wirklich jüdisch zu werden. Und der Bund mit dem Volk Gottes ist durch Jesus völlig durcheinander geraten. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Das Alte ist vergangen. Eine neue Zeit hat angebrochen. Und Gott ruft die Juden in sein Reich zuerst und dann auch uns. Wahres Jüdischsein geht nur in Jeschua, der selbst ein Jude ist. Der eine neue Mensch in Christus. So, was ist die Lektion? Was, das klingt so makaber. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht irgendwie über Juden herziehen oder irgendwie was, so antisemitische Stimmung, und die sind jetzt alle nicht mehr Volk Gottes und so. Das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Überhaupt nicht. Aber was ist die Lektion, was ist die Erkenntnis aus dem Holocaust für die Juden? Die Erkenntnis und die Lektion aus dem Holocaust ist, ihr lebt am Willen Gottes vorbei. Gott hat euch dahin gegeben. Und es gibt einen Erlöser, der auf euch wartet. Und wir kommen dann noch, ich traue mich gar nicht zu sehen, wie spät es ist, oh Mann. Wir kommen dann noch vielleicht bei Punkt 4 dahin, wo wir sehen, was unsere Pflicht, unsere Lektion als Christen jetzt ist. Und die hat stark mit dem jüdischen Volk und Erbarmen mit dem jüdischen Volk und Dienst an den Juden zu tun. Heute Morgen hat Gott mir gezeigt, dass die Juden das Bündnisvolk Gottes sind, aber nicht das Gottesvolk. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein Gottesvolk wird an seinem Gott erkannt. Die Juden haben einen Bund mit Gott, der nicht aufgelöst werden kann. Dieser Bund mit Abraham und allen seinen Nachkommen. Dieser Bund, der geschlossen wurde am Berg Sinai. Aber die sind kein Gottesvolk. Noch nicht. Ich würde auf Fragen verzichten, dass wir... Okay. Okay, lasst uns... Genau, wir gehen zu Punkt 3. Erkenntnisse und Lektionen aus dem Holocaust für die Deutschen. Für uns als Nation. Wir wurden ja so ziemlich geflutet mit Berichten und Filmen und Informationen in der letzten Woche und zum 70. Jahrestag der Befreiung. Wenn der Holocaust ein Gericht über die Juden war, was ist dann mit uns Deutschen? Das ist eine spannende Frage, oder? Wenn das von Gott zugelassen und sogar verordnet war, was ist dann mit uns Deutschen? Und auch da hat das eine Extrem sagt, ja, wir haben damit nichts zu tun. Das war damals, das ist, was mein Großvater gemacht hat, dafür kann ich ja nichts. Und wenn das sogar ein Gericht war, dann konnten wir ja gar nicht anders. Wir waren ja die Zuchtrute Gottes über dem Volk Israel. Das ist die völlig verkehrte Ansicht. Wir gucken uns mal zwei Bibelstellen an. Eine in 2. Chronik, Kapitel 28. Gott hat mir gestern Abend diese Schriftstelle gezeigt. Ich wusste, sie ist irgendwo. Und dann habe ich die Chroniken durchgeblättert und bin dann am Ende dann doch noch drauf gestoßen. 2. Chronik 28. Ich lese ab Vers 1. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Aber er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel, und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale. Und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs der Aramäer, die ihn schlugen und von den Seinen eine große Menge gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs, Achtung, der König von Juda wird in die Hand des Königs von Israel gegeben. Der brachte ihm eine große Niederlage bei. Denn Pekach, der Sohn Remalias, machte in Juda an einem Tag 120.000 Mann nieder. Lauter tapfere Leute, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Zudem erschlug Sichri, ein ephraimitischer Held, Maaseia, den Sohn des Königs, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkana, den zweiten nach dem König. Und die Kinder Israels führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen hinweg und machten dazu große Beute unter ihnen und brachten die Beute nach Samaria. Was war passiert? Der Stamm Juda ist von Gott abgefallen und Gott gibt sie in die Hand der Aramäer und in die Hand des Volkes Israel. Und sie werden zu Zuchtruten Gottes. Gott hat ihnen erlaubt, sie zu besiegen. Aber was jetzt passiert, ist wirklich erstaunlich. Und das sollte uns zu denken geben lassen. Vers 9. Es war aber dort ein Prophet des Herrn namens Odet. Der ging hinaus dem Herr entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hand gegeben. Und ihr habt sie niedergemetzelt mit einer Wut, die zum Himmel schreit. Und nun gedenkt ihr der Kinder Judas und Jerusalems so niederzutreten, dass sie eure Knechte und Mägde werden sollen? Was habt ihr denn anderes als Schulden bei dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und schickt die Gefangenen wieder zurück, die ihr von euren Brüdern weggeführt habt. Denn der brennende Zorn des Herrn lastet auf euch. Da standen einige Männer von den Häuptern der Kinder Ephraims auf, nämlich Asaja, der Sohn Johanans, Berachja, der Sohn, ach du liebe Zeit, Meschilemoz, Hiskia, der Sohn Shalloms, und Amasa, der Sohn Hadlas, gegen diejenigen, welche vom Feldzug zurückkehrten. Und sie sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr würdet Schuld auf uns bringen vor dem Herrn. Ihr gedenkt unserer Sünde und Schuld zu vermehren, und doch ist unsere Schuld schon groß genug und der brennende Zorn über Israel. Das ist so eine krasse Geschichte. Und auch hier muss man die Worte von Paulus sich in Erinnerung rufen, wie unaufspürbar deine Wege, wie unausforschlich deine Gerichte. Gott gibt Juda in die Hand von Israel, um sie zu richten. Er benutzt das Volk Israel über Juda als Gericht. Und dann heißt es aber mit einem, wie heißt es? Ihr habt sie niedergemetzelt mit einer Wut, die zum Himmel schreit. Obwohl Gott sie dahingegeben hat, obwohl Gott sie bestrafen wollte wegen ihrer Gottlosigkeit, haben diejenigen, durch die das Urteil vollführt wurde, doch eine riesige Schuld auf sich geladen. Und da kommen wir an die Grenzen unserer deutschen Logik. Wenn es ein Gericht war, warum ist es dann schlimm, wenn die das gemacht haben? Keine Ahnung, wir müssen es einfach akzeptieren, dass es so ist. Obwohl sie die Zuchtrute waren für Juda, haben sie doch Schuld auf sich geladen. Und sie haben es über die Maßen übertrieben, mit einem Hass, mit einer Wut sie niedergemetzelt, die zum Himmel reicht. Und jetzt haltet euch fest. Jesaja Kapitel 6, 47. Jesaja 47. Ich lese Vers 5 bis 7. Hier ist dieses Kapitel geht um Babylon. Und Gott redet ein Gerichtswort über Babylon. Ich lese Vers 5 bis 7. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldeer. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Gott spricht, ich war über mein Volk so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen. Selbst auf den Greis hast du ein schweres Joch gelegt. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein. Und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Und jetzt Vers 14 und 15. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, also Babel. Sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen, und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind die für dich geworden, um die du dich bemüht hast. Sie, mit denen du Handel getrieben hast, von Jugend auf. Jeder von ihnen wird auf seinem eigenen Weg davon, und keiner hilft dir.
Gott richtet Babel,
weil sie so umgegangen sind mit Israel, wie sie umgegangen sind mit ihm.
Obwohl Gott sie da in die Hand gegeben hatte, als Bestrafung hat er Babel Macht gegeben über Israel. Und jetzt bestraft Gott Babel dafür, dass sie so umgegangen sind und keine Barmherzigkeit hatten. Und all das sind Lehren, die wir ziehen können aus der Heiligen Schrift in Bezug auf die heutige Zeit, in Bezug auf den Holocaust. Selbst wenn Gott den Deutschen, die Juden ausgeliefert hat, ihnen unglaubliche Macht gegeben hat über Leben und Tod und sie so ein schreckliches Gericht vollzogen haben, hat Gott die Deutschen doch für ihren Hass, für ihre Wut, die zum Himmel stinkt, gerichtet. Und es ist wichtig, diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, auch zu gedenken und diese anzuerkennen. Ich bin so dankbar für die Worte von unserem Bundespräsidenten Joachim Gauck, der gesagt hat, ich dachte, er war letzte Woche bei unserem Gottesdienst, als ich das gelesen habe, weil ich das kurz auch angeschnitten hatte, er hat es wunderbar auf den Punkt gebracht und hat gesagt, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Wir müssen dieser Schuld ins Auge blicken. Wir müssen es diese Tatsache uns einverleiben. Es gehört zu uns als Volk der Deutschen. Und möge Gott Gnade geben, dass wir das nie abschütteln. Dass wir nie sagen, das war damals, das interessiert uns heute nicht mehr. Und diese Stimmen sind viele. Viele. Das ging auf Facebook rum, dieses Video von dieser einen Frau da von der Tagesschau. Die hat einen Kommentar, einen Videokommentar gemacht. Und hat ein Statement abgegeben, darüber, dass wir die Schuld nicht vergessen dürfen, die die Deutschen auf sich geladen haben. Und dass wir die Geschichte nicht vergessen dürfen. Und dass Auschwitz zu Deutschland gehört. Sie hat das wiederholt, was der Bundespräsident ein paar Tage vorher gesagt hatte. Und es kam eine... Also, ich habe dann eine Internetseite gelesen, die hat die Kommentare ausgesiebt und nach Dummheit sortiert. Ich hätte es jetzt nicht nach Dummheit sortiert, ich hätte es vielleicht genannt nach dem Grad der Verblendung. Und da kamen so viele Stimmen von Jungen, von Alten, die gesagt haben, das ist damals gewesen, das hat mit uns nichts zu tun, warum werden wir definiert, warum wird uns diese Last auferlegt, und von den Massenmorden in Amerika an den Indianern, an den Ureinwohnern redet auch niemand, und das größte KZ ist in Gaza, und all dieses Zeug kam da, und das steckt in vielen Herzen der Deutschen und das steckt in vielen Herzen von den Menschen, die bei Pegida mitlaufen. Aber es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz, keine deutsche Identität, ohne dass wir uns diese Vergangenheit einverleiben. Die ist ein Teil von uns. Und geschichtlich gesehen, wenn wir in 1000 Jahren in ein Geschichtsbuch gucken, da ist heute nur eine Seite nach vor 70 Jahren. Das ist ein Schnipsen in der Weltgeschichte. Das war gestern. Und nur wenn wir diesen Geschehnissen ins Auge blicken, wenn wir dieser Schuld ins Auge blicken, können wir zu einer wahrhaft deutschen Identität kommen. Zu einer, die in der Wahrheit ist. Und nur ganz kurz, das heißt nicht, dass wir keine Vergebung empfangen. Ich selbst wurde vom Heiligen Geist, also das ist jetzt für mich, das kann bei dir anders sein, ich selbst wurde vom Heiligen Geist nie so geführt, dass ich quasi groß Buße getan habe über den Holocaust. Obwohl ich doch sehr erschüttert war über das menschliche Herz, was da in mir offenbar wurde, und ich einfach betroffen war von diesen Dingen.
Ich denke, dass Gott uns vergeben hat. Aber wir dürfen es nicht vergessen, auch wenn Gott uns vergeben hat. Das ist so, so, so wichtig. Das ist ein Teil unserer Identität. Und es gibt zig Bibelstellen, dafür reicht uns jetzt wirklich nicht die Zeit aus, zu sehen, dass wir als Christen auch unsere Sünden nicht vergessen sollten. Wenn wir unsere Sünden vergessen, Petrus sagt, dann sind wir kurzsichtig und wir haben die Reinigung unserer früheren Sünden vergessen. Und wenn wir die Vergangenheit nicht ein Teil des Jetzt sehen, dann sind wir gezwungen, in eine falsche Richtung zu laufen. Okay, so viel zu uns für Deutsche. Kommen wir zum letzten Punkt. Lektionen und Erkenntnisse aus dem Holocaust für uns als Christen. Für uns als Christen. Lass uns mal Römer Kapitel 11 und 12 aufschlagen. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt steht. Wo ist der Baum, der Ölbaum? 17. Welches Kapitel? 11, Vers 17, Dankeschön. Wir kennen das Bild alle, wir kennen alle so dieses Kapitel und die Texte. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, jetzt kommt die erste Lektion, die wir als Christen lernen müssen, die wir uns einverleiben müssen. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebe dich nicht. Und wie ich sagte, Gott tut die Dinge, die er tun möchte mit der ganzen Menschheit, tut er zuallererst bei den Juden. Und du brauchst nicht denken, dass du dem Gericht Gottes entfliehen kannst, wenn du dein Herz verhärtest. Wenn du in eine falsche Richtung gehst, wenn du Sünde akzeptierst, wenn du Kompromisse machst mit dem Wort Gottes und deinen Götzen nachläufst, überhebe dich nicht über die, die Gott gerichtet hat. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, und jetzt kommt die wichtigste Anweisung, sondern fürchte dich. Sei nicht hochmütig, wenn du dieses Handeln Gottes mit dem Volk Israel siehst, sondern fürchte dich. Eine Furcht vor Gott. Ist, also in meinem Leben ist die hauptsächliche Frucht davon, dass ich mich mit dem Holocaust beschäftige, ist eine immense Furcht Gottes. Wie weit Gott bereit ist zu gehen in seinem Bund, in dem auch wir stehen, wenn wir diesen Bund brechen. Und Paulus sagt, fürchte dich. Wenn die ausgebrochen wurden, du kannst auch ausgebrochen werden. Du kannst auch abgeschnitten werden von dem Leben Gottes. Fürchte dich. Fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich. Sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jenen dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Der Plan Gottes ist nicht, dass die Juden bleiben, wie sie sind, mit ihrer Decke über dem Kopf, über dem Verständnis. Der Plan Gottes ist, dass die Juden ihren Messias, der hauptsächlich für sie gekommen ist. Wir müssen das verstehen. Wir sind wie die
die Hunde unter dem Tisch, die Brotkrumen essen. Für die, die Christus hauptsächlich in erster Linie, das ist besser als hauptsächlich, für die Christus in erster Linie gekommen ist, waren die Juden. Und das ist der Plan Gottes für sie, dass sie gerettet werden. Nicht eines Tages kommt Jesus wieder und wupp, auf einmal sind sie alle bekehrt, ach, das war ja doch der Messias, sondern dass sie sich bekehren zu Jesus. Und es heißt, sie werden alle zum Glauben kommen durch die Erkenntnis von Jesus. Und das ist der Ziel, das ist unser Gebet, das ist das Gebet von Paulus. Er sagt, ich selbst, er hat genau dasselbe wie Mose gemacht, er hat gesagt, ich selbst wünsche, verflucht zu werden, von Christus weg, in der ewigen Verdammnis, für meine Brüder. Das gleiche hat Mose gemacht, der gesagt hat, für meine Brüder nach dem Fleisch, übrigens. Das gleiche hat Mose gemacht, der gesagt hat, Herr, tilge mich aus deinem Buch und errette sie. Tilge mich aus deinem Buch. Und Gott hat gesagt, ich entscheide, wen ich aus meinem Buch tilge. Aber das Herz hinter Paulus, dieses Herz bei Mose, soll auch unser Herz werden. Amen. Dieses Schreien, dieses Gebet für die Juden. Amen. Nicht für den Staat Israel, dass er erfolgreich ist. Das kannst du auch beten, ist auch okay. Aber das hauptsächliche Ziel von Gott ist, dass die Juden zur Erkenntnis von ihrem Messias, das ist nicht unser Messias für sie, sondern das ist ihr Messias, Amen. Dass sie ihn erkennen. Lass uns noch als letztes Römer 11, Vers 11. Das kann man sich so wunderbar merken. Ich dachte, jetzt ist es 12, 12 oder 11, 11. Es ist Römer 11, Vers 11. Hier ist unsere hauptsächliche Berufung, besonders auch als deutsche Christen. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wir sollen, und besonders wir deutsche Christen, sollen das Volk der Juden zur Eifersucht reizen. Wie reizen wir sie zur Eifersucht? Indem wir eine intime Beziehung zu unserem Gott haben. Indem wir ihnen demonstrieren, was es heißt, eine Beziehung zum Bündnisgott zu haben. Was es heißt, den Erretter und Erlöser der Menschen zu kennen. Und das wird sie zur Eifersucht reizen. Wenn ihr einen Juden trefft, wir haben im Urlaub einen Juden getroffen, der wollte sich da nicht zu uns setzen, der hat wahrscheinlich gemerkt, wir sind ein bisschen komisch. Ich stand erstmal so, das war ein ganz alter Mann aus Kanada und der war da im Pool baden. Und Noah hatte was in den Pool geschmissen und so haben wir den kennengelernt, der hat das dann hochgeholt. Und dann habe ich gesagt, ja, sein Name ist Noah Ephraim. Und er, that sounds Jewish. Das klingt jüdisch. Dann habe ich gesagt, ja, ist auch jüdisch. Und dann war ich so, ihr seid Juden? Und er so, ja, was ist damit? Ich gesagt, it's a special thing to be Jewish, habe ich ihm gesagt. Wenn du einen Juden triffst, dann bitte doch Jesus, seine Liebe durch dich zu diesem Menschen zu bringen. Dann bitte doch Jesus, dass er durch dich hindurch dieser Person begegnet. Weil es ist wirklich etwas Besonderes, jüdisch zu sein, zum Bündnisvolk Gottes dazuzugehören. Und Gott möchte, dass wir sie zur Eifersucht reizen. Und das Thema, oder in Zacharja Kapitel 13 ist die Rede von einem zweiten, weitaus größeren Holocaust. Vor 70 Jahren oder vor 80 Jahren gab es auf der Erde 18 Millionen Juden. Und 6 Millionen, ein Drittel, wurden von den Deutschen umgebracht. ermordet.
Und in Sacharja heißt es, dass 2/3 von allen Juden getötet werden. Das heißt, es kommt eine neue Zeit. Ich meine, wir sehen das ja alles. Wir brauchen nur, wie gesagt, diese nach Dummheit sortierten Kommentare lesen. Es kommt eine neue Zeit des Antisemitismus. Eine weitere Zerstreuung in die Diaspora. Die Juden werden verfolgt werden. Und das ist dann unsere Stunde, wo wir die Juden lieben können wie nie zuvor. Dann, wenn niemand sie haben will. Dann, wenn sie verachtet sind. Ihnen zu begegnen mit Jesus. Und wir als Deutsche, die wir dieses Erbe auf uns tragen oder in uns tragen, das Erbe dieses Verbrechens, haben die Möglichkeit, den Juden zu zeigen, wie es ist, mit Jesus zu leben. Das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen, über die Endzeitpläne mit dem jüdischen Volk Gottes zu reden. Mit dem jüdischen Volk zu reden und welche Rolle wir als besonders als Deutsche und als Gläubige darin einnehmen. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Dein Angesicht zog vor Mose vorüber und du hast den Namen Gottes ausgerufen. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig, langsam zum Zorn. Und groß an Gnade, Treue und Barmherzigkeit, der Schuld, Vergehungen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht bis in die 3. und 4. Generation. Herr, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du uns offenbart hast, dass Jeschua HaMashiach auch für uns gekommen ist. Und Herr, wir sehen die Bilder, wir hören die Berichte, wir lesen die Artikel und sind schockiert und können es nicht fassen. Und wir übergeben dir, Jesus, unser Herz und wir bitten dich, Herr, dass du all die Worte, die jetzt gesprochen wurden, diese Fülle an Worten, dass du das ordnest und sortierst und dass du uns Wegweisung gibst, wie wir handeln sollen. Und Herr, wir geben dir besonders unsere Herzen, dass du in unseren Herzen das bewirken kannst, was du tun möchtest. Rüste uns aus, Jesus, für das, was da noch kommt. Und lass uns die Vergangenheit eine Lehre sein. Wir wollen aus dem Gestern lernen für heute. Herr, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast und dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind in dieser Bosheit. Wir erkennen das Potenzial und wir erkennen die Kraft, die in deinem Blut steckt. Wir erkennen die Kraft deiner Liebe. Wir erkennen die Kraft deiner Transformation. Und wir sagen, du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist die Hoffnung für das jüdische Volk. Du bist die einzige Hoffnung für uns Deutsche. Du bist die einzige Hoffnung für uns Christen und für die Menschheit. Du bist die einzige Hoffnung, Herr. Gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte unsere Herzensaugen. In Jesu Namen. Amen.